Hallo und herzlich willkommen beim Rennanwalt. Mein Name ist Markus Nitsche. Ich spreche heute über Haftung im Motorsport. Ich spreche weiter über unser Rennauto und die Geschichte des Fahrzeugs, wo es herkommt, wie wir es aufgebaut haben bis zum Motorwechsel und komme dann noch zu einem Wartungsthema. Kommen wir als erstes zum Thema Haftung im Motorsport. Ich behandle hier den Rundstreckenrennsport, nicht den Bergrennsport, weil beim Rundstreckenrennsport immer unterschiedliche Fahrzeuge auf einer Strecke sind, sich überholen und sich begegnen, was im Bergrennsport nicht der Fall ist. Auch beschäftige ich mich ausschließlich mit der zivilrechtlichen Haftung, also sprich mit dem Thema, wer zahlt einen Schaden. Was ich außen vor lasse, ist eine eventuelle strafrechtliche Haftung und sportrechtliche Konsequenzen. Stellen wir uns erstmal einen kleinen Fall vor. Wir fahren mit mehreren Autos auf einer Rennstrecke zu einer Rennveranstaltung, wo es um die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit geht. Am Bremspunkt zu einer Kurve X rutscht Fahrzeug 1 in Fahrzeug 2 hinein. Es kommt zum Unfall, es wird keiner verletzt, aber beide Fahrzeuge sind beschädigt. Wenn es sich bei dem Unfall nur um einen reinen Verbremser gehandelt hat, sodass der Fahrer von dem ersten Fahrzeug gerade nicht verantwortlich ist im Sinne einer groben Fahrlässigkeit oder einer gröblichen Regelverletzung, haftet keiner dem anderen. Schon der Bundesgerichtshof in Urteilen aus dem Jahr 1973 beginnend für ein Fußballspiel und bestätigt 2002, 2007 und in vielen weiteren Urteilen geht bei Sportveranstaltungen davon aus, dass bei regelkonformen Verhalten von der gegenseitigen Einwilligung in das Risiko auszugehen ist und demzufolge jeder seinen eigenen Schaden bezahlt bzw. keiner für den Schaden des anderen haftet. Auch kleinere Regelverstöße hindern die Haftungsfreiheit nicht. Also das Verschätzen, das Verbremsen mit Unfallfolge hat keine Auswirkung auf eine zivilrechtliche Haftung in der Motorsportveranstaltung. Das gilt auch für Gleichmäßigkeitsveranstaltungen. Bei Trackdays gibt es aber da Sonderregelungen und Sonderrechtsprechung, auf die ich dann später nochmal zurückkomme. Anders verhält sich es bei grob regelwidrigem Verhalten. Wenn der Fahrer des Fahrzeugs 1 ganz bewusst in das andere Fahrzeug nicht nur reinrutscht, sondern reinfährt, um es rauszuschieben, dann haftet er natürlich für den entstandenen Schaden, weil Vorsatz und auch grobe Fahrlässigkeit, im Motorsport nennt man es die gröbliche Pflichtverletzung, immer eine Haftung indiziert, wenn nachgewiesen werden kann, dass derjenige, Fahrer 1, der das Fahrzeug 2 in Anführungsstrichen gesprochen abschießt, dies auch so getan hat und es eben kein Unfall war, dann muss der Fahrer des Fahrzeugs 1 und auch der Halter des Fahrzeugs 1 den vollen Schaden tragen, dann sind wir in einer Haftung, die der Haftung im Straßenverkehr nachempfunden ist. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar, weil die Einwilligung in das Risiko geht nur so weit, wie sich alle im Groben regelkonform verhalten. Sobald sich jemand regelwidrig verhält, ist dieses Verhalten nicht mehr von der Einwilligung umfasst und damit sind wir in allgemein zivilrechtlichen Denkmustern und damit haftet der Schädiger für den angerichteten Schaden. Das relativ bekannte Beispiel, nachdem über den Boxenfunk dokumentiert der Fahrer angewiesen worden ist, einen anderen rauszuschieben, dies auch gemacht hat, was auch erhebliche sportrechtliche Folgen hatte, hat auch zu einer deftigen Haftung geführt, nämlich dazu, dass das kaputte Auto auch von dem Rennstall zu zahlen war, der die Anweisung gegeben hat, den Wagen rauszuschieben. Bei sogenannten Track Days, also bei Veranstaltungen, wo eine permanente Rennstrecke geöffnet wird für straßenzugelassene Fahrzeuge, oder für Rennfahrzeuge mit einer sogenannten Open Pit Lane, also jeder, der an dem Trackday teilnimmt, darf fahren, wann, wie oft und wie lange er lustig ist, ohne dass eine Wertung stattfindet, gilt das nicht ohne weiteres. Bei Trackdays, an denen ausschließlich straßenzugelassene Fahrzeuge teilnehmen, gibt es ein Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz, was hier davon ausgeht, dass die volle straßenverkehrsrechtliche Haftung auch beim Trackday greift, da dieser Trackday mit nicht modifizierten straßenzugelassenen Fahrzeugen auf einer großen Rennstrecke, mutmaßlich ist das der Nürburgring gewesen, gefahren sind. Das Gericht stellt hier darauf ab, dass die Teilnehmer an dem Trackday lediglich ihre fahrerischen Fähigkeiten verbessern wollen und keinen Wettbewerb untereinander austragen. Das heißt, jeder fährt nur für sich selbst und muss damit, genau wie auf der Straße, Rücksicht auf den anderen nehmen. Das kann man durchaus so sehen. Das Landgericht Magdeburg, in dessen Bezirk liegt unter anderem die Rennstrecke in Oschersleben, hat das für einen Trackday anders gesehen. Der Trackday war aber auch etwas anders gelagert. Bei diesem Trackday handelte es sich um einen Motorrad-Trackday, wo die Spiegel abgebaut werden mussten, wo Anbauteile entfernt werden mussten, die Splitterfelder bei einem Sturz verursachen können, Scheinwerfer abgeklebt werden mussten und demzufolge die Straßenmaschinen zu Rennmaschinen umgebaut werden oder quasi umgebaut werden mussten. Wenn dann ein derartiger Rennsportcharakter da ist, sagt das Landgericht Magdeburg, ist gerade kein Trackday in dem Sinne mehr da, wie am Nürburgring, wo alle Fahrzeuge, wie für den Straßenverkehr zugelassen, auf die Rennstrecke gestellt werden und wo jeder auf den anderen Rücksicht nimmt. Dort ist schon durch die Modifikation der Fahrzeuge das Indiz gegeben, dass die Fahrzeuge und damit auch die Fahrer eher in einer Art Wettbewerbscharakter fahren. Auch das ist durchaus problematisch zu sehen, weil die Abgrenzung zwischen dem einen und dem anderen Trackday nicht einfach ist. Es kommt hier auf die äußeren Umstände des Trackdays an. Ich kann bei Trackdays, wo es keine Wertung gibt, nur empfehlen, immer die Orientierung nach vorne und hinten zu behalten und jeden Konflikt zu vermeiden, vor allem auch eher zeitlicher als später zu bremsen. Ihr müsst als Teilnehmer eines Trackdays immer damit rechnen, dass der andere wesentlich mehr kann als ihr, also sprich später bremst, aber auch viel eher bremst. Ihr müsst damit rechnen bei einem Trackday, dass auch ein sehr potentes Fahrzeug von jemandem gelenkt wird, der keine Ahnung hat, aber auch ein automobiler Underdog von jemandem gefahren wird, der ein absoluter Virtuose am Lenkrad ist. Ihr dürft also aus dem Fahrzeug nicht schließen, dass der schon lahm sein wird und ihr dran vorbeikommen könntet oder ähnliches. Ihr müsst bei einem Trackday erheblichste extreme Vorsicht walten lassen, um nicht einen Unfall zu verursachen bzw. an einem Unfall beteiligt zu sein, weil die Frage, ob bei einem Trackday eine Haftung eingreift oder nicht, sprich ob bei diesem Trackday eher wie bei dem Motorrad-Trackday in Magdeburg ein motorsportlicher Charakter da ist oder wie bei dem Trackday am Nürburgring ohne jegliche Modifikation an den Fahrzeugen eher der Charakter eines Fahrsicherheitstrainings da ist, wird schlussendlich von den Gerichten nur anhand der Details der Veranstaltungen abgeschichtet werden. Ihr könnt als Richtschnur nehmen, ein motorsportlicher Trackday, also sprich ohne Haftung bei regelkonformem Verhalten, liegt immer dann vor, wenn die Fahrzeuge vom Straßenzustand her zum Rennzustand oder zum Trackday-Zustand modifiziert werden müssen. Wenn für die Teilnahme am Trackday Scheinwerfer abgeklebt werden müssen, Spiegel abgebaut werden müssen, spezielle Sicherheitseinrichtungen vorgeschrieben sind oder auch ein Qualifying und ein Rennen gefahren wird, ohne dass dieses Qualifying und dieses Rennen jeweils in Anführungsstrichen zu sehen, mehr als eine persönliche Wertung gibt. Immer wenn aber in einem Zeitablaufplan, den ihr mitfahrt, das Wort Qualifying und das Wort Rennen auftaucht, müsst ihr davon ausgehen, dass dieser Trackday motorsportlich ist und nicht lediglich ein Fahrsicherheitstraining. Weiterhin interessant ist bei Motorsportwettbewerben, dass die Haftpflichtversicherung regelmäßig aussteigt. Nach den aktuellen allgemeinen Versicherungsbedingungen besteht kein Versicherungsschutz für Schäden aus dem Gebrauch des Fahrzeuges bei einer Motorsportveranstaltung oder Motorsportaktivität, einschließlich Rennen, Wettbewerben, Trainings, Tests, Demonstrationen, wenn das Fahrzeug in einem hierfür abgegrenzten Gebiet mit Zugangsbeschränkung gebraucht wird und für diesen Gebrauch des Fahrzeugs eine Motorsporthaftpflichtversicherung nach Maßgabe des § 5d Pflichtversicherungsgesetz besteht. Das klingt jetzt relativ kompliziert. Der Normalfall ist, dass jede permanente Rennstrecke eine gewisse Zugangsbeschränkung hat, sprich sowohl am Nürburgring als auch am Hockenheimring müsst ihr am Pförtner vorbei, um ins Fahrerlager zu kommen. Das reicht als Zugangsbeschränkung. Die Veranstalter sind mittlerweile verpflichtet nach § 5d Pflichtversicherungsgesetz über die Veranstalterhaftpflichtversicherung auch die Schadensrisiken am Fahrzeug über eine Motorsporthaftpflichtversicherung mit abzudecken. Das gilt es aber abzuklären vor Beginn der Veranstaltung, ob die Veranstalterhaftpflichtversicherung genau das mit umfasst. Sollte das nicht umfasst sein, gibt es auch die Möglichkeit, fürs eigene Fahrzeug eine Motorsporthaftpflichtversicherung zusätzlich abzuschließen. Dazu muss das Fahrzeug auch nicht straßenzugelassen oder straßenzulassungsfähig sein. Es sorgt nur dafür, dass ihr auch für den Fall, dass der Veranstalter hier nicht aufgepasst hat und eine Motorsporthaftpflicht für die gesamte Veranstaltung abgeschlossen hat, auf der rechtlich sicheren Seite seid, nämlich euer Fahrzeug in gesetzeskonformer Weise abgesichert habt. Außerhalb der Motorsporthaftpflichtversicherung besteht keine Haftpflichtdeckung bei Wettbewerben auf abgesperrten Rennstrecken. Da mittlerweile auch Motorsportaktivitäten da aufgenommen sind und nicht nur Motorsportveranstaltungen, greift das auch bei Gleichmäßigkeitsveranstaltungen, greift auch bei jeder Art motorsportlichen Aktivität, also nicht nur Rennen auf Höchstgeschwindigkeit und Gleichmäßigkeitsveranstaltungen, sondern auch Trainings, möglicherweise motorsportlichen Trackdays, wobei das wieder der Grenzbereich ist, den wir gerade rausgearbeitet hatten, und bei allen Aktivitäten, die man im weitesten Sinne mit Motorsport in Verbindung bringen kann. Kommen wir zu unserem zweiten Thema, zu dem Aufbau unseres Rennautos. Ich will heute schildern, wie wir angefangen haben, mit dem 190er Mercedes Motorsport zu machen, mit was wir angefangen haben und wie wir das Fahrzeug für die ersten Veranstaltungen vorbereitet haben, bis zum Ende der Saison 23. Zunächst habe ich mir im Jahr 2022 einen völlig serienmäßigen Mercedes 190 E 2,6 mit Schaltgetriebe gekauft. Dieses Fahrzeug haben wir erstmal nach Groß-Rausdorf überführt und überprüft. Es war ein Fahrzeug, was in einem ganz guten Zustand war, was aber an vielen Ecken gezeigt hat, dass es mit wenig Budget, aber umso mehr Liebe am Leben erhalten worden ist. Wir hatten an Technikreparaturen zunächst die Hinterachse dahin zu überholen, dass wir die Lenker getauscht haben. Wir haben die Kardanwelle überholt. Wir haben den Kühler getauscht, weil der undicht war. Haben die Motoraufhängungen getauscht und das Fahrzeug einmal komplett von vorne bis hinten durchrepariert. Als wir das soweit fertig hatten, waren ein paar kleinere Rostreparaturen zu machen. Von den 4 Wagenheberaufnahmen waren 3 in Ordnung. Eine war zu schweißen. Eine Schweller-Endspitze hinten war zu schweißen. Die war zwar schon mal geschweißt worden, aber dort hatte der Vorbesitzer vergessen, die Schweißarbeiten zu konservieren. Also die war vielleicht 2-3 Jahre geschweißt, aber war schon wieder komplett durchgefault. Das haben wir alles gemacht. Als wir das dann fertig hatten, begann der Motorsportumbau. Wir haben dafür den gesamten Innenraum entkernt, die Teppiche und Dämmmatten rausgenommen und die hinteren Kopfstützen abgebaut, die Sicherheitsgurtanlage entfernt, sodass das Fahrzeug innen erstmal komplett leer war. Dann war das nächste, wir mussten einen Käfig einschweißen. Dort habe ich den Käfig von Heigo Autotechnik besorgt und mir einbauen lassen, weil das der originale Käfig war, wie er in dem Fahrzeug auch in der DTM 1988 gefahren worden ist. Als der Käfig drin war, wurden dann noch Rennschalensitze eingebaut auf Konsole und 4-Punkt-Renngurte. Und als Fahrzeug haben wir ein H&R Cup-Kit mit vorne 60 mm, hinten 40 mm Tieferlegung nachgerüstet. Wichtig ist bei dem Nachrüsten von so einem Cup-Kit, dass jeweils die größten Gummipolster unter die Federn gelegt werden, die verfügbar sind. Das ist beim Mercedes 190 vorne das Gummipolster mit 4 Noppen und hinten mit 3 Noppen. Wenn man das nicht macht, ist das Problem, dass das Dämpferrohr aufsitzt und lediglich das Domlager, aber nicht der Dämpfer, federt bzw. dämpft. Damit ist die Federung vorne blockiert, weil die Dämpfer einige Zentimeter zu lang sind für den Aufbau. Das Problem ist aber bekannt und damit behilft man sich mit den möglichst großen Gummipolstern. Die hat der Fahrwerkshersteller auch ausdrücklich vorgeschrieben, eben weil das Problem bekannt ist. Dann haben wir noch, und das war ein reiner Vogel von mir, das Holzlenkrad, was ich mitgekauft habe, was sogar eine ABE hatte, ausgetauscht gegen ein Mercedes-Serienlenkrad. Das war durchaus ein Fehler, weil das dieses riesige 41 cm Steuerruder war. Und so sind wir zunächst zum Bergrennen in Hohenstein angetreten. Dort sind wir einmal den Berg hochgekommen und dann war das Auto kaputt. Problem war hier, dass wir eine defekte Verteilerkappe hatten. und damit keine Zündung mehr. Das heißt, der Motor war schlicht aus. Nachdem wir die Zündung instand gesetzt haben, sind wir am Bärwalder See das erste Rennen durchgefahren. Das war im Rahmen des ADMV Classic Cup eine schöne Veranstaltung, aber ich habe dort schon am Anfang gemerkt, dass wir mit dem riesigen Lenkrad eher uns Probleme gebaut haben, als dass wir da was Gutes getan haben, weil je größer das Lenkrad ist, desto mehr Lenkausschlag brauche ich für die gleiche Radbewegung. Und da wir dort zwei Haarnadeln hatten, war das nicht prickelnd. Zwischen dem Bärwalder See und dem Einsatz dann, der in Köthen folgte, haben wir ein bisschen was für die Optik getan. Da haben wir den 16V-Flügel aufgebaut, haben die Stoßstange vorn in weiß lackieren lassen, den dunkelblauen Keil lackieren lassen und die seitlichen Kunststoffverkleidungen anbringen lassen und auch lackieren lassen. Die Beklebung mit dem Velvoline-Logo und den roten und hellblauen Streifen haben wir erst über den Winter dann gemacht. Und so sind wir Ende 22 nach Köthen gefahren. Dort ging das Auto das erste Mal richtig gut, hat sehr viel Freude gemacht und hat uns auch gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dann kam der Winter 22/23 und Winterzeit ist immer Bauzeit. Da stand an, dass wir die vorderen Kotflügel zu wechseln haben, weil die auch noch erhebliche Rostschäden hatten. Wir die aber während der 22er Saison nicht wechseln konnten, da fehlte uns Zeit. Und dann meldete sich langsam aber sicher die Hinterachsaufhängung. Mit der Hinterachsaufhängung haben wir dann angefangen, die Hinterachse ausgebaut, die Hinterachse sandgestrahlt und pulverbeschichtet, die Aufhängung, wo es notwendig war, geschweißt, konserviert und die Tonnenlager an der Hinterachse gegen Polymerlager ausgetauscht. Und gleichzeitig habe ich ein Lorenzer Sportlenkrad gefunden, was nur 38 cm Durchmesser hat, aus der Zeit stammt, eine ABE hat und was wir da gleich mit eingebaut haben. Damit war das Auto wesentlich handlicher geworden, nur durch 3 cm weniger Lenkraddurchmesser. So sind wir in die Saison 2023 gestartet. Der erste Einsatz war am Hockenheimring. Dort habe ich mein Auto das erste Mal auf einer großen Rennstrecke kennengelernt. Wir sind bis auf ein kaputtes Kraftstoffpumpenrelais schadensfrei durchgekommen, sind dann nach Oschersleben gefahren. In Oschersleben hat ein guter Freund von mir aus dem Fahrerlager raus das entscheidende Foto der Saison geschossen. Es zeigte mir nämlich, dass in der ersten Rechtskurve das kurveninnere Hinterrad 5 cm in der Luft war. Hat mich dazu veranlasst, den Stabilisator zu verstärken. Und wie wir den Stabilisator einmal anfassen, habe ich mir gesagt, wir können auch oder müssen auch die Bremse anfassen. Dort haben wir die Bremse eingerüstet vom R129 mit 4 cm größeren Bremsscheiben vorn und 2 cm größeren hinten mit größeren Bremszangen, wesentlich mehr Reibbelagfläche und mit einem neuen Hauptbremszylinder. Der Hauptbremszylinder wäre nicht zwingend zu tauschen gewesen. Dort gab es sogar eine Serienhomologation für das Upgrade für die Bremse von AMG, sodass der 190 E2,6 mit der SL-Bremse, die auch im Evo 2 gefahren worden ist, und dem 2,6er Hauptbremszylinder gefahren werden konnte. Ich wollte aber den Hauptbremszylinder vom Evo bzw. vom 129er SL haben, weil durch die andere Verteilung der Kolbendurchmesser ein wesentlich präziserer Bremsdruckpunkt da war. Was wir in dem Zuge auch gleich noch gemacht haben, war, dass wir die Bremsschläuche getauscht haben in Stahlflexleitungen, was nochmal ein präziseres Bremsansprechverhalten und eine präzisere Dosierbarkeit für die Bremse gibt. Mit speziellen Sportbremsbelägen, Sportscheiben und einer Motorsportbremsflüssigkeit mit extrem hohem Siedepunkt haben wir die Bremse stabil gehalten und haben wir in der Saison 23 kaum nennenswerten Bremsverschleiß erzeugt und auch nie ein Kochen der Bremsflüssigkeit erlebt. Damit war das Fahrzeug erst einmal auf die Saison ausgerichtet und war darauf vorbereitet worden, dass wir als nächsten Zug den Rennmotor einrüsten. In der Saison 23 haben wir außer dem Kraftstoffpumpenrelais, was wir noch 3-4 Mal getauscht haben während der ganzen Saison, keine nennenswerten Schäden gehabt. Das Fahrzeug ist einfach gelaufen im Rahmen der Spezifikation. Es war halt relativ lahm, weil lang übersetzt und weil der 2,6 Liter Sechszylinder kein wirkliches Drehmomentwunder ist. Aber wir sind angekommen, wir haben in der Gleichmäßigkeit durchaus gute Erfolge erzielt. Im ADMV Classic Cup konnte ich 2023 in meiner Klasse den Vizemeistertitel und den Sachsenmeistertitel erringen. In der GLP Pro in der ersten Saison bin ich im Mittelfeld gefahren, was mehr war, als ich mir erhofft hatte. Ich spreche heute über die Wartung von Fahrzeugteilen, die man nicht immer im Blick hat. Zum Beispiel von Hinterachsen oder von Servolenkungen. Das Übliche bei der Wartung ist, man denkt an Ölwechselintervall, man denkt an den Intervall für den Ölfilterwechsel. Aber wer von euch hat schon mal dran gedacht, dass auch in der Servolenkung Hydrauliköl enthalten ist, das auch im Alterungsprozess unterliegt? Meistens bekommt man, wenn man ein neues, altes Auto in die Hände bekommt, eine Servolenkung, die seit 30 Jahren nie angefasst worden ist. Das Öl ist entsprechend verharzt und überaltert. Bei Mercedes ist da sogar ein kleiner Ölfilter drin, der ist noch im Serienzustand. Das ist für die Lenkhelfpumpe und auch für die Servohydraulik nie immer so prickelnd. Also das sorgt auch für Verschleiß, das sorgt für eine gewisse Schwergängigkeit. Da bietet es sich an, auch die Servolenkung zumindest alle 5-6 Jahre mal zu warten. Es bietet sich an, das Lenkhydrauliköl zu tauschen. Das ist in den meisten Fällen bei Mercedes ATF-Öl, also Automatic Transmission Fluid. Die Filter kosten aus dem Zubehör ganz kleines Geld. Also ich habe die Filter für die Lenkhydraulik für etwas mehr als 10 Euro gekauft, das Stück. Das heißt, dort kann man eigentlich nicht falsch machen. Und dort kann man auch öfter mal sich die Schweinerei antun und Öl aus dem Behälter tauschen, der eigentlich keinen richtigen Ablass hat und der nie so schön zu warten ist. Aber einmal alle 5 Jahre sollte das alles funktionieren. Genauso ein vergessenes Bauteil ist die Hinterachse beim Heckantrieb. Das Hinterachsgetriebe oder Differential hat eine Ölfüllung, meistens mit Hypoid-Getriebeöl. Das ist meistens ein 75W90 Öl, was es auch bei Mercedes nach Werksspezifikation ohne Probleme zu kaufen gibt, auch für einen schmalen Taler, aber was für einen geräuschlosen Betrieb schon notwendig ist. Die typischen Mercedes-Hinterachsen, sagt man, haben immer einen Tropfen Öl dran hängen. Wenn da kein Tropfen Öl dran ist, ist auch kein Öl mehr drin. Das kann ich so nicht bestätigen. Eine Hinterachse kann ruhig auch dicht sein. Aber das Hinterachsöl sollte alle 5-6 Jahre, ähnlich wie auch die Lenkhydraulik, mal gewechselt werden, zumindest überprüft werden. Die meisten Hinterachsen bei einem neuen Oldtimer, den man sich zulegt, sind, genau wie die Lenkhydraulik, 30, 35 Jahre zu, nie geöffnet, nie das Öl gewechselt. Entsprechend riecht das Öl auch, entsprechende Konsistenz hat es. Also beim Rennauto haben wir das runtergelassen, das war schwarz, roch ekelhaft verbrannt und hatte die Konsistenz von so Rübensirup. Und mit dem Neudrauffüllen von frischem Hinterachsöl wurde die Achse plötzlich ruhig. Es waren keine Geräusche mehr aus der Hinterachse zu hören. Es war schon alleine von der Geräuschkulisse her eine absolute Wohltat, dass wir das Hinterachsöl gewechselt hatten. Und bei einem Füllungsvolumen von um einen Liter, je nachdem, ob man ein normales offenes Differential fährt oder ob man ein ASD oder ASR Differential hat, da ist es ein bisschen mehr, ist es auch kein Geld, das Hinterachsgetriebeöl regelmäßig zu wechseln. Genauso gerne vergessen werden die Schaltgetriebe. Im Schaltgetriebe sind 1,5 Liter ATF bei Mercedes bis ca. 1997, 98, dann hat man ein anderes Getriebeöl drin. Diese ca. 1,5 Liter ATF alle 100.000 Kilometer oder 5 Jahre rauszuwerfen und neu reinzukippen, ist kein Hexenwerk und sorgt auch dafür, dass man plötzlich eine Laufruhe im Antriebsstrang hat, die man so lange Zeit nicht mehr kannte. Das ATF büßt auch mit der Zeit die Schmierwirkung ein. Nicht ganz so deftig wie bei Automatikgetrieben, wo Mercedes bei den Baureihen bis einschließlich 124 ein Wechselintervall von 60.000 Kilometer vorschreibt. Aber jedes Öl, jedes mineralische Öl altert und mit jedem Altern eines mineralischen Öls büßt es Schmierkraft ein. Und da ist es schon anzuraten, eher mal Öl zu wechseln, getreu dem Grundsatz, wer gut schmiert, der gut fährt. Da wir alle den Antrieb haben, unsere Autos möglichst lange zu fahren und mit unseren alten Autos möglichst viel Spaß zu haben, kann ich nur empfehlen, mit dem Öl nicht sparsam zu sein, gutes Öl zu kaufen und öfters mal zu wechseln, auch bei den Aggregaten, die eben gerade nicht Motor sind und die man nicht so oft im Blick hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Autos und wir hören uns die nächsten Wochen wieder.